Viola ist hier bei uns, schon sitzt schon direkt im gemischte Tüte Podcast Studio. Wann ist das für dich ein richtig gutes Blind Date?
Oh, wenn es neue Erkenntnisse gibt, so, ne? Also ja, wenn man jemanden trifft, wo man denkt, so, oh, guck mal, das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen oder davon habe ich noch nichts gehört oder so. Und gerade wenn es jetzt hier um Innovationen gibt, dann ist da die Chance wahrscheinlich relativ hoch.
Michael Maskos ist hier bei uns. Herzlich willkommen im Gemischte Tüte Podcast Studio. Warst du schon mal auf dem Blind Date?
Nein, tatsächlich ist das erste. Ich bin ein bisschen nervös.
Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Was macht das mit dir, nicht zu wissen, auf wen du jetzt triffst?
Ich bin tatsächlich unglaublich neugierig, aber das bin ich sowieso. Von daher ist das ein Heimspiel, was diese Teil angeht. Und bin gespannt, was mich erwartet.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gemischte Tüte. Bei uns hier im Studio sitzt wieder ein Blind Date. Und wenn ihr das schon gesehen hättet, was hier passiert ist, unfassbar viel Energie, ganz viel Lachen. Ich bin sehr gespannt und darf vorstellen, Viola Löffler, Professor Michael Maskos, Michael Viola. Herzlich willkommen hier im Studio.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir starten direkt mit eurer Geschenkübergabe. Wir haben euch ja gebeten, ein Geschenk mitzubringen für den anderen. Und dieses Geschenk, von dem ihr ja nicht wusstet, wem ihr es schenken werdet, soll so ein bisschen was über euch erzählen. Vielleicht, Viola, fängst du mal an. Was ist dein Geschenk für Michael? Was hat es mit dir zu tun und mit deiner Arbeit?
Ah, okay, so weit soll ich gleich gehen. Ich habe hier
eine... Yes!
Gleich Begeisterung hervorgerufen, das ist schön. Ich kann noch mal, wir haben ja jetzt hier ein Audiomedium, da kann ich auch mal, es macht sogar Geräusche, das Geschenk.
Meinst du es alle? Es ist so cool.
Die Kenner werden es gehört haben. Es ist eine Rolle Duct Tape oder Panzertape, glaube ich, sagt man. Bei uns in meiner Branche sagt man Gaffer. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, die Marke. Genau, und wir benutzen das für alle erdenklichen Situationen für, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten.
Das ist ein bisschen,
ja, echt, jetzt darf ich,
okay. Du darfst jetzt alles raushauen.
Genau, also um Leuten Markierungen zu geben, um irgendwelche Sachen zu reparieren. Mein Job hat sehr viel mit Improvisation zu tun. Ich mach's noch ein bisschen spannend. Ich will nicht.
Ist dein Blind Date.
Genau, und deswegen müssen wir sehr oft sehr schnell irgendwelche halbseidenen Lösungen finden, um Sachen wegzubinden, wegzukleben, Markierungen zu geben. Genau, und dafür ist das hier bei uns Gold wert und darf niemals fehlen.
Hartenberg oder Lerchenberg?
Ja, genau, in die Richtung geht's. Mhm. Also zwar nicht geografisch.
Darf man übergeben. Mhm.
Dankeschön. Spektakulär.
Aber das war auf jeden Fall die richtige Frage. Mhm. Für Nicht-Mainzer jetzt vielleicht immer noch kryptisch. Ja.
Mhm. Okay, die Viola will es noch ein bisschen spannend halten, dann will vielleicht der Michael sein Geschenk übergeben und dann gehen wir in die Tiefe hier.
Mhm. Der freut sich schon mal wahnsinnig über dieses, wirklich, weil meins ist gerade zu Ende gegangen, das Schwarze.
Ja, super.
Und das nutze ich sehr ausgiebig.
Für was nutzt du das?
Auch für ähnliche Dinge, für alle möglichen Anwendungen, um etwas zu fixieren, um etwas mal schnell temporär zusammenzupacken, aber im Hobbybereich tatsächlich, bei mir in diesem Fall. Wenn zum Beispiel, ich habe zwei Söhne, der eine wird demnächst 18, macht gerade sein Abi hier im Williges. Und
wenn
der zweite,
die zu laut sind, dann einfach...
Ja, das habe ich mir sagen lassen, ist eine tolle Idee, aber ich glaube irgendwie illegal. Nein. Das ist ein tolles Vorrecht, weil wir mit den Jungs zusammen an zum Beispiel alten Roller-Equipment, was ich noch, also so ein Motorroller, so ein kleiner, den ich selber als Student noch gefahren habe,
cool, ja.
Den dann die Jungen übernehmen. Und so, wenn da irgendwas ist, was man fixieren muss, wir haben zuletzt einen neuen Kabelbaum eingezogen, weil wir den auf elektrische Zündung umgebaut haben, so ein 50er, so ein altes Ding von 76. Und da gibt es genug Möglichkeiten, wo man das Zeug dann zumindest mal temporär einsetzen kann. Und dann nutze ich so eine Rolle auch tatsächlich ziemlich schnell ab. Und solche Dinge, ja. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Aktivitäten. Aber das nur am Rande, erzählt auch ein bisschen was über mich. Ich habe zwei Sachen mitgebracht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das, also
das
eigentlich noch ganz
erlaubt.
Viel mehr.
Je mehr,
ob das legal war, genau. Weil ich habe das, also Professor hat ja eben schon angeklungen, das hat irgendwas mit Uni zu tun. Ja, das auch. Wir hatten es eben auch schon. Ich habe in der Funktion, also ich leite das Fraunhofer-Institut hier in Mainz.
Ah,
für Mikrotechnik,
cool.
Mikrosysteme, genau. Das heißt, wir machen, ja, finde ich auch mega, also wirklich macht unglaublich Spaß. Ich bin vom Hintergrund Physikochemiker. Das heißt, verknüpfe von der Ausbildung, die ich genossen habe, und der Forschung, mit der ich mich beschäftige, auch da schon ganz unterschiedliche Welten miteinander. Also zum einen die Physik, steckt irgendwie im Namen, und dann auch die Chemie. Und das ist ein Teil, mit dem man ein Stückchen unserer Welt ein bisschen besser verstehen kann und auch beschreiben kann. Und meine Neugier, die mich dahin getrieben hat, hat offensichtlich wohl dazu geführt, inklusive der Management-Skills, die man halt in dem Beruf, den ich jetzt ausübe, auch noch ganz gut gebrauchen kann, hat dazu geführt, dass die Stadtgesellschaft in Mainz mit ihren forschenden Einrichtungen der Meinung war, also Mainz, wo wir ja sind aktuell, ist 2011 Stadt der Wissenschaft gewesen. Das heißt, hat auch ganz viel mit Wissenschaft zu tun gehabt. Und da haben sich enorm viele aus dem forschenden Bereich hier aus der Region dafür engagiert. Und man hat dann irgendwann beschlossen, die Mainzer Wissenschaftsallianz zu gründen. Nämlich eine Einrichtung, wo Forschende zusammenkommen als Verein. Und wo uns umtreibt, die Themen rund um Wissenschaft in der Öffentlichkeit wesentlich breiter bekannt zu machen, zu diskutieren und Angebote daraus zu formulieren, um Verständnis zu mehren. Und eine unserer Hauptaktivitäten ist der Mainzer Wissenschaftsmarkt. Der zweite Wochenende September, das ist schon eine Einladung, die wir aussprechen können, direkt vom Staatstheater immer stattfindet, in vielen, vielen Zelten, viele Angebote zum Mitmachen. Und das ist das erste Gespräch, die haben beide damit zu tun. Ich habe das Vorrecht, dort Vorsitzender auch noch der Wissenschaftsallianz aktuell zu sein. 28 Mitglieder und sowas. Können wir nachher vielleicht auch nochmal drüber reden, wenn es interessiert. Aber wir haben in diesem Wochenende roundabout ungefähr über 10.000 Besucherinnen und Besucher, die in der Stadt rumtigeln, teilweise auch tatsächlich gezielt dann zum Markt kommen, um sich dort zu informieren. Und zur Eröffnung, was wir dann auch in den letzten Jahren immer mit dem entsprechenden Wissenschaftsminister, das waren tatsächlich in den letzten Jahren immer nur Minister, noch weiter zurückliegen waren es auch Ministerinnen, aber mit dem Minister machen können und mit dem OB der Stadt. Dann machen wir einen kleinen Rundgang. Und dazu laden wir die Bevölkerung dann auch ein, mitzumachen und geben so ein kleines Giveaway raus. Und das ist das Giveaway von diesem Jahr, von letztem Jahr, Entschuldigung, was wir da hatten. Von diesem Jahr, das wird noch nicht verraten, was da ist. Und es steht immer unter dem Motto, letztes Jahr war es Mensch und Gemeinschaft. Und das Ganze ist ein kleines Kaleidoskop, das würde ich tatsächlich gerne übergeben. Also so ein kleines Spiel, so ein kleines buntes. Und wir hatten ja, ein bisschen ausführlich an der Stelle, aber wir hatten ja so ein paar schwere Jahre hinter uns alle miteinander. Die zurückliegenden so ab 2020, ich kann mich genau erinnern. Ich habe noch Fasnacht hier feiern können, sehr intensiv. 2020, bevor das dann irgendwo Mitte März, glaube ich, bei uns zuschlug, dass plötzlich gar nichts mehr ging. Mitte März 2020. Die Pandemie losging und das hat dann auch ganz viel natürlich im öffentlichen Raum zu Einschränkungen geführt, das wissen wir alle. Bis hin zur Tatsache, dass wir den Wissenschaftsmarkt, den wir bis dato eigentlich immer nur alle zwei Jahre gemacht haben, 2021 nicht in Personen durchführen konnten. Dann haben wir digital angeboten, mit vielen, vielen Angeboten und haben eine Mainzer Science Box, haben wir das genannt, zusammengestellt von unserer Mitgliedseinrichtung. Und die würde ich als zweites Geschenk tatsächlich habe ich mitgebracht, weitergeben. Da sind ganz viele, meiner Meinung nach ganz tolle, echt kleine Überraschungen drin, aber alle mit ein bisschen Pfiff und Aha-Effekt, die alle irgendwie mit Wissenschaft zu tun haben. Ich mache es nur mal kurz auf, sozusagen quasi, da ist so ein kleiner Kreisel dabei, gibt es eine Beschreibung dazu noch. Ist immer noch aktuell von der Akademie Wissenschaften so ein Quartett, okay, und sowas ähnliches. Aber auch so ein Tütchen mit Wintersalat für den Garten zum Einpflanzen, mit ein paar Samen, Anleitung, so ein kleiner Kreisel, verschiedene Fragestellungen. Also einfach viel Spaß beim Angucken, wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne. Und ich gebe das Ding einfach mal so weiter. Da kann man schon wunderschöne Stunden mit verbringen und auch eine ganze Menge Spaß haben. Hat super gut eingeschlagen. Wir haben 2500, glaube ich, von diesen Boxen gemacht. Über die Museen damals verteilt. Die Leute konnten in den Museen das Zeug abholen.
Ja, ja.
Und wir haben sogar Anfragen bekommen aus Australien und aus Japan.
Wahnsinn.
Über Mund-zu-Mund-Propaganda das mit war. Wir haben ein paar Boxen tatsächlich in die Gegend verteilt. Hätten viel, viel mehr verteilen können, aber das Budget reicht halt. An der Stelle ist ein eingetragener Verein, also alles ehrenamtlich, über die Mitgliedschaften nur endlich. Aber das haben wir gedacht, hat viel mit mir zu tun, mit meiner Begeisterung, auch mit dem Inhalt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe das als Geschenk mit, ist ein schöner Einstieg.
Ja, cool. Wurde ich ja reich beschenkt. Meine Kinder werden sich auch freuen. Die sind noch ein bisschen kleiner, aber Kreisel und Kaleidoskop, was genau in die...
Das wächst mit. Auch mit den Kindern.
Ja, ja, genau. Und auch sehr naturwissenschafts- und experimentbegeistert. Und ich sehe auch noch weitere Parallelen. Ich habe lange für die Uni gearbeitet, 8 Jahre lang. Und zwar im, also das heißt jetzt ZAP, Zentrum für audiovisuelles Publizieren. Und hieß früher Medienzentrum. Also ich habe da quasi die, ich bin Filmemacherin, wie Sie ja schon, also Produzentin, Regisseurin. Und genau, und ich habe damals die so eine kleine Produktionsabteilung geleitet für die Uni und habe auch viele Wissenschaftsfilme gemacht. Keine fürs Fraunhofer, leider.
Das gab's doch noch nicht.
Aber für sie, ah ja, na, dann habe ich eine Ausrede.
Eine gute Begründung.
Aber für die Physik damals, genau.
Aber kannst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, Viola? Was bist du für eine Filmemacherin? Worauf bist du spezialisiert?
Ja, also angefangen an der Uni, da habe ich hauptsächlich Wissensthemen bearbeitet und habe dann mich selbstständig gemacht, habe als freie Autorin, so nennt sich das im Fernsehbereich, gearbeitet und habe da mich so ein bisschen auf eher Kulturthemen tatsächlich spezialisiert, also hauptsächlich Popkultur. Ich mache viel über das Thema Film, ich mache Sachen über Literatur, ja, alles, was so irgendwie mit Kultur, auch Musik und so weiter zu tun hat. Ja, und wir haben jetzt, dieses Jahr haben wir eine Firma gegründet, mein Mann und ich, und jetzt bin ich auch Produzentin.
Wie heißt die Firma?
Die Firma heißt Vater Mutter Film und ist hier in Mainz.
Was, auf was wird die spezialisiert?
Auch auf, genau, wir haben uns spezialisiert auf Kulturinhalte auch, aber es ist ja so, dass die Fernsehsender in den letzten Jahren irgendwie so eine relativ große Kehrtwende hingelegt haben, und zwar unter dem Schlagwort Online First werden aktuell Inhalte, also zuerst auf der Mediathek oder auch nur auf der Mediathek, das heißt dann online only, veröffentlicht, und das ja verändert einfach, wie Film aussieht. Ja, also das verändert, wie wir Filme machen, wie die erzählt werden. Also wir können jetzt nicht mehr mit einem Vorspann anfangen. Okay, das ist vielleicht eh so ein bisschen veraltet. Vorspänne hat man ja nicht mehr so, aber dass man halt wirklich gleich den Zuschauer abholt. Man muss auch nicht mehr, wenn, früher haben ja Leute manchmal reingezappt, da musste man dann Sachen einfach wiederholen innerhalb von so einer Doku. Das fällt auch weg. Niemand zappt mehr rein. Man muss einfach von Anfang an die Leute einfach mit so kleinen dramaturgischen Kniffs immer wieder bei der Stange halten, sodass sie möglichst lange dranbleiben und am besten auch noch zum Interagieren bringen mit irgendwelchen Social-Media-Sachen und so weiter. Also es ist eine neue Art, fürs Fernsehen zu arbeiten, und das wollen wir besonders unter die Lupe nehmen und bedienen dann mit der Firma.
Darf ich da eine Frage stellen?
Bitte, unbedingt.
Treibt uns auch enorm um, weil auch im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit stellt sich natürlich bei diesem erstmal vermeintlich trockenen Thema der Wissenschaft oder dem komplexen, das hört sich gleich kompliziert an. Wenn jemand Wissenschaft sagt, dann meinen die meisten Leute schon so, jetzt muss ich, das erinnert irgendwie an Mathe aus der Schule so manchmal. So. Und wir stellen uns natürlich auch immer wieder die Frage, wie können wir unsere Inhalte aufmerksamkeitswirksam und natürlich auch zielpublikumswirksam rüberbringen. Und da spielt ja ganz viel eine Rolle. Und die Frage wäre nach dem Motto, woher wisst ihr, wie ihr euch den Veränderungsprozessen schnell genug anpassen müsst? Also sowohl generationenorientiert, ich habe gelernt, dass wir versuchen so ein Drohnenvideo zu machen, einmal so ein Flug durchs Institut, und das projektorientiert und sowas ist, ja, wird so halbwegs funktionieren. Ich hoffe mal, drück uns mal die Daumen. Also wenn meine Leute zuhören, wir kriegen das hin. wir arbeiten mit externen Profis zusammen, die, ist ja egal. Also das passt schon, aber dabei habe ich tatsächlich im Vorgespräch gelernt, wenn man darüber nachdenkt, ist manches dann offensichtlich, aber habe ich gelernt, dass insbesondere die junge Generation über dieses extrem subsekundenschnelle Wischen sich definiert mittlerweile, ne? Also über Handy und darüber Inhalte so schnell aufnimmt und verwirft vor allen Dingen, dass man im Zweifelsfall für die Entwicklung einer Geschichte, die man im Zweifelsfall erzählen will, oder eine Story, warum das halt nun mal ist bei den komplexen Inhalten, so wirklich gar keine Chance hat, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, wie ihr dann in diesem Kontext, was wahrscheinlich auch um anspruchsvollere Inhalte, die einen Augenblick brauchen, um sie tatsächlich auch zu entwickeln, wie ihr sozusagen für euch da up-to-date haltet, um genau diese Aufmerksamkeitsfragestellung immer wieder zu
erzählen. Also ich glaube nicht, dass komplexe Themen nicht vermittelbar sind einer jungen Zuschauerschaft. Mhm. Also eher im Gegenteil. Aber natürlich muss man sie anders verpacken. Also das, was du erwähnt hattest mit dem, dass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie eine andere, oder dass die Aufmerksamkeitsspanne auch dieses, dass man einfach es auch schneller verarbeiten kann. Ja, also man schafft es auch durch Tempo, Veränderungen in der Geschichte, ja, also man hat dann ganz schnelle Montagesequenzen und plötzlich ist man wieder in einer langsam gemächlicheren Erzählweise drin, ja, dass man halt durch Rhythmusveränderungen, so blöd das klingt, ne, einfach die Leute bei der Stange hält und aber auch, dass man wie so, was gut funktioniert, sind Wissensinseln, also dass man das bündelt im Film, dass man dann so 30 Sekunden einfach hat, wo man einfach, okay, das, da gibt es jetzt die Facts und dann kommt wieder was Heiteres. Totally different. So. Nee, aber dass man halt so einfach versucht, durch die Dramaturgie, ja, durch die Abwechslung, durch auch, ja, so, also was auch aktuell wirklich ein Trend ist, was, wenn man sich so umschaut in der Medienlandschaft, ist, dass Leute Geschichten mögen von Menschen. Also dieses, dass die Gatekeeper-Funktion der Leitmedien, alles in großen Anführungszeichen, hat einfach, ja, hat an Ansehen verloren, gerade unter den jungen Leuten, ja. Und ich glaube, wenn man Geschichten erzählen kann, also wenn man das an einzelnen Individuen festmachen kann, an ProtagonistInnen, die einen dann mitnehmen, zum Beispiel, ich habe eine Reihe gemacht, auch für die Uni, über WissenschaftlerInnen und einfach Porträts und habe das immer so versucht, so ein bisschen mit ihrem Privatleben zu verknüpfen, ja. Also, dass man einfach die Leute mit was anderem in die Geschichte holt, aber dann trotzdem dazu kommt, diese komplexen Inhalte zu erzählen.
Aber klingt aus dir raus, Michael, dass du dir Sorgen machst, dass Wissenschaft nicht genug kommuniziert wird, nicht verstanden wird, die Gesellschaft nicht mitnimmt oder dass es ein großes Vermittlungsthema gibt?
Also ich denke auf jeden Fall. Also haben wir eigentlich schon immer gehabt. Die Herausforderung haben sie einfach drumherum, glaube ich, verändert. Und ich glaube, das hat es auch nochmal, das Thema, ich sag mal, Wissenschaftskommunikation insgesamt nochmal so richtig aufs Tableau gebracht, auch im Kontext der Pandemie schlichtweg, ne? Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion in der Akademie der Wissenschaften. Das ist nun natürlich jetzt ein völlig anderes Setting vom Hintergrund, aber das hatte ich war Christian Drosten auch als Fachperson aus der Virologie heraus. Auf der Bühne hat einen Impulsvortrag gehalten und anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit noch ein paar mehr berufenen Personen dort. Und mir ist ein Satz ganz besonders, oder eine Äußerung ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Christian, wenn du es hörst, schönen Gruß. nämlich, dass in der Qualität der Auseinandersetzung die Tiefe, mit der sich Wissenschaft mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt, gleichgesetzt wird mit einer öffentlich aufgegriffenen Meinung, die alles andere als faktenbasiert ist, aber den gleichen Stellenwert bekommt. Und er nannte das Saloppform. Ich meine, er forscht im Bereich der Virologie seit Jahren, teilweise Jahrzehnten an der Stelle und hat damit natürlich einen fachorientierten Blick auf diese Fragestellungen, die zugegebenerweise immer nur einen Teilaspekt abbilden kann, insbesondere natürlich nicht den Rückschluss auf, wie wir in unserer Sozialgemeinschaft damit umgehen wollen mit diesem Thema. Aber er sagte, faktenbezogen wird seine Meinung dann im Außenraum gleichgestellt mit, wie nannte er das? Ich glaube, mit der Meinung von Sven aus Paderborn, der auf irgendeinem TikTok oder was auch immer Medium sozusagen quasi dann seine persönliche Ansicht dazu zum Besten gegeben hat, was ja nicht unbedingt schlimm sein muss oder schlecht oder negativ oder sowas ist, aber es wird eben gleichgestellt auf der faktenbasierten Ebene. Und da haben wir ein Problem mit der Kommunikation der Wissenschaft, glaube ich, dass wir da deutlich klar machen, dass das eine, dass beides seinen Stellenwert hat, glaube ich, und beides Gehör finden sollte. Aber dass wir trotzdem am Ende immer noch wissen, worüber wir jetzt eigentlich reden. Und das finde ich eine spannende Herausforderung, wie Wissenschaft in der Kommunikation das hinbekommt, diese Inhalte so zu transportieren, dass wir immer wieder zurückkehren können auf faktenbasierte Diskussionen und die Auseinandersetzung und uns vielleicht nochmal neu vergegenwärtigen müssen, was denn überhaupt Fakten sind Auch das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir arbeiten in der Wissenschaftsallianz, deshalb finde ich das eigentlich ganz toll. Ich wusste ja nicht, was kommt, ja, was passt hundertprozentig mit Themenjahre. Mensch und Gemeinschaft, letztes Jahr habe ich angesprochen. Und wir hatten, vor ein paar Jahren hatten wir Mensch und Wahrheit. Im Vorstand machen wir uns im Jahre voraus Gedanken, wie wir die Themen wählen wollen. Und echt wirklich, jedes Jahr denkt man, wenn das Jahr dann kommt, boah, hätten wir das im Vorfeld gewusst, was da auf uns zukommt in der gesellschaftlichen und auch teilweise in der Entwicklung weltweit nach dem Motto, also da kriegt man schon das Heulen und Zähneklappern. Ne? Also Mensch und Wahrheit hatten wir uns vorgenommen und dann kommt Trump als Präsident. Und Begriffe wie Fake News, die vorher, also aus meiner Wahrnehmung total unwichtig waren, im Zusammenhang mit dem Wahrheitsbegriff, kriegen plötzlich eine gesellschaftsrelevante Herausforderung und Bedeutung, die uns komplett verändern. Niemand glaubt mehr irgendwas, weil alles gefälscht werden kann. Im Kontext KI, das wisst ihr noch besser als wir im Umgang damit, sozusagen quasi wird uns das noch mal mehr herausfordern. Ja, schauen wir mal.
Ja, aber ich wollte nur sagen, das ist ja auch so ein bisschen so die Funktion von Wissenschaft, oder? So ein bisschen der Seismograf der Gesellschaft zu sein. Mhm. Ich habe neulich gerade eine Studie gelesen, das hat sich auf Amerika bezogen, aber es waren junge Leute zwischen 10 und 24, sehen Social Media als die authentischen Medien an. Das ist sehr besorgniserregend, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wir in Deutschland sind da eigentlich noch ganz ganz gut bei der Sache. Ich weiß nicht, als ich die Uni verlassen habe, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da gab es für jedes zugelassene Forschungsprojekt gab es irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie der Prozentsatz, 10% oder so für Wissenschaftskommunikation des Budgets mussten ausgegeben werden. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich weiß jetzt von Freunden in Neuseeland und in Amerika, da gibt's das nicht. Mhm. Also das liegt an so einem Ermessen des Forschers, was er dann wirklich der Gesellschaft dann mitteilen möchte. Also da sind wir noch sehr privilegiert, würde ich sagen.
Wenn es richtig verstanden wird, ne? Weil Wissenschaftskommunikation im Sinne von tatsächlich den Außenraum außerhalb der Wissenschaft mitzunehmen. Ich glaube, wir haben jahrelang eigentlich dort eher das Wissenschaftssystem selber adressiert in der Kommunikation. Ne? Also in der Wissenschaft heißt immer Paper schreiben, ne? So ungefähr. Also die Veröffentlichung und sowas. Das ist bis heute die Währung schlechthin im Wissenschaftsbereich, zumindest in den naturwissenschaftlichen Bereichen. In einigen anderen Disziplinen ist es immer wieder spannend reinzuschauen. Die Sozialwissenschaften funktionieren dann ein bisschen anders als die Naturwissenschaften und. Aber am Ende des Tages ist diese Öffnung nach außen, also tatsächlich in die in Anführungsstrichen Öffentlichkeit zu gehen, wie auch immer die dann am Ende aussieht, glaube ich, einer der Schlüssel, damit wir die Wirkung in die Gesellschaft eben nicht nur indirekt hinbekommen durch die Forschungsergebnisse, die dann irgendwie aufgegriffen werden. Jetzt kann ich die Fraunhofer-Karte ziehen, also die Übersetzungsarbeit hin in etwas, wovon wir alle als Gesellschaft tatsächlich auch was haben. Nicht nur über den Wissenszuwachs, sondern tatsächlich von der Invention tatsächlich zur Innovation zu kommen. Also am Ende, dass man was kaufen kann, was cool ist und neu ist und funktioniert. Das ist immer so der Beispiel, wo wir haben ja irgendwie Bilder, ne? So, wo ich mal das Ding rausnehme, Mikrotechnik, das ist voll gepoppt mit dem, nicht nur Mikroelektronik.
Er hat das Smartphone gerade nach oben
gewedelt. Genau, Smartphone nach oben gewedelt oder sowas ähnliches. Kleiner Werbeblock. Hier in Mainz, bei uns um die Ecke im Gewerbegebiet, sitzt eine Ausgründung von uns, vom Institut. Wir sind tatsächlich erst seit 2014 in der Fraunhofer-Welt unterwegs und 2018 kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen, wenn das interessant ist, aber das Institut gibt es, vor ein paar Tagen haben wir 33, ein Drittel Jahre. Ne? Wir sind in Mainz, jetzt packt er die Hand, ne? Also wie wir das machen. In der Zeit haben wir 19 Startups oder Firmen ausgegründet, 16 davon gibt es noch am Markt, ist auch ein Statement, ja, finde ich. Mhm. Und eins davon hat Bauteile entwickelt, und Technologien, die an jedem Funkmast in Europa mittlerweile drin sind und ohne die Kommunikation zwischen diesem Handy, Smartphone, was auch immer, und dem Satellitennetzwerk da oben nicht möglich wäre. Das ist Mikrotechnik, das ist Wissenschaft, aber die Frage ist, wie transportiert man sowas, wie bringt man sowas nach draußen in der Kommunikation? Darauf tatsächlich Wert zu legen, vielleicht nicht so sehr, als Wissenschaftler kommen wir und Wissenschaftlerinnen kommen wir immer und wir kommen vom Home-Turf, wir versuchen unsere Wissenschaft zu erklären. Ich glaube, es würde uns gut anstehen, zu erklären, was man damit machen kann. Mhm. Und das kann man mit Innovationen, umgesetzten Innovationen. Ne? Also ich muss niemandem erklären, warum es sinnvoll ist mittlerweile, dass man Technik braucht, damit wir mit telefonieren können. Dass das funktioniert, um es mal salopp zu funktionieren. Und ja, das ist wissenschaftsgetrieben und wissenschaftsbasiert. Das ist eine coole Nummer. Kann man,
ne? So. Aber die Frage ging ja direkt an dich, Viola. Mhm. Wie kann man solche Geschichten erzählen? Oder vielleicht auch, welchen Stellenwert muss die Film- und Kreativitätsbranche haben? Kreativbranche, sorry. Mhm.
Ich meine, die Antwort hast du ja ein bisschen selbst gegeben, ne? In der Anwendung, glaube ich. Mhm. Aber ich denke auch, dass es durchaus auch, ich habe zum Beispiel einen Film gemacht über schwarze Materie für die Uni damals.
Oh, wie cool ist das denn?
Ja, ne? Also, und sag mir mal, was da die Anwendung von ist.
Darf ich eine Frage stellen? Was ist denn das überhaupt? Ich war schneller.
Genau, da gibt es einen Film dazu.
Genau, wir verlinken das dann in den Comments.
Also ich sage einfach nur, das ist cool.
Nee, aber also das ist ein sehr abstraktes Thema, aber da muss man einfach dann, ne, also irgendwie mit Metaphern arbeiten, mit Bildern arbeiten, die auch sehr schnell erfassbar und einleuchtend sind. Ja, ich ja. Ohne mich zu wiederholen, kann ich es jetzt nicht.
Aber wenn man zusammenfassen darf, treibt euch beide um, dass eure Branche, die Wissenschaftsbranche, die Medienbranche, sich unfassbar verändert hat und ihr diesen Wandel meistern müsst und wollt und davon Treiber seid. Kann man das auch so sagen?
Ja, also ich aus meiner Sicht auf jeden Fall ja, aber das ist keine Selbstverständlichkeit, weil die Frage ist ja natürlich, also wir arbeiten viel mit der Frage, was ist eigentlich unsere Mission? Das ist auch bei Fraunhofer, die Mission ist einfach, was heißt einfach? Also angewandte Forschung, diesen Transformationsprozess zu begleiten von der Invention, also der Idee, der Erfindung, der Grundlagenforschung in die Anwendung, damit dann in unserem Fall idealerweise Firmen die Idee aufgreifen und dann tatsächlich vermarkten in Form von Produkten. Das ist schon in Ordnung, aber heißt das notwendigerweise, dass wir auch darüber reden im Außenraum oder das erklärbar machen? Ne? Also die Firmen, die sagen mit Sicherheit, das machen wir jetzt mal eben nicht, ne? Weil da geht es um IP, da geht es um natürlich auch den Wissensvorsprung. Also wenn es nicht unbedingt die konkreten Details der Inhalte sind, ist natürlich trotzdem die Rechtfertigung ein Thema, warum wir das Ganze machen, weil wir zumindest in einigen aus unserer Sicht immer sehr bescheidenen Rahmen tatsächlich auch Steuermittel finanziert sind und deshalb natürlich auch eine gewisse Rechtfertigung in dieser Hinsicht schulden und das auch gerne machen. Aber wenn ich habe ja auch einen halben Hut oder ein bisschen mehr auch als Universitätsforscher auf, da ist es mittlerweile zunehmend auch ein Stück weit in der Job Description, aber es ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit, diese verschiedenen Welten miteinander sowohl im Kopf als auch im Außendoing tatsächlich miteinander zu verknüpfen. Ja?
Genau, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, weil also ich habe, wie gesagt, 8 Jahre an der Uni Öffentlichkeitsarbeit in Form von Film gemacht. Ja. Mhm. Also ich kenne den Laden relativ gut, glaube ich. Ich meine, gut, ist jetzt auch ein bisschen her, aber und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein systemisches Problem, so ein bisschen. Also natürlich kann man von Leuten, die sich mit einer extremen Nische von einer Nische beschäftigen, die ein sehr gezieltes Spezialgebiet haben, ja, und die das auch wirklich intensiv betreiben, kann man auch nicht erwarten, dass sie die großen Zampanos sind und irgendwie auch jedes Mikrofon ergreifen, um ihre Geschichte zu erzählen. Ja? Also das sind einfach auch zwei unterschiedliche Typen von Menschen. Und ich glaube, dass auch so eine Art Medientraining klingt so weit gefasst, aber dass es auch gelernt werden kann von Forschenden, ja, dass man sich mitteilt, dass man, wie man das vermittelt, wie man von einem Mikrofon spricht und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch, dass die Uni ja auch ein sehr bürokratischer Laden ist. Also dass da auch ja viele
sehr
Augen
freundlich
immer
ausgedrückt.
sehr viele Augen ja immer mitschauen, dass alles immer tausendfach abgesegnet werden muss von Kollegen, Vorgesetzten, Kommunikationsabteilungen bis zum Unipräsidenten zum Teil wurden meine Filme abgenommen. Also das ist ja auch ein sehr langsamer Apparat. Ja, wenn ich jetzt sehe, ich bin in der freien Wirtschaft Also ich mache 10-mal so lange Filme in der Hälfte der Zeit, so, ja. Weil es einfach auch schneller gehen muss. Ja, das ist ja auch schön, dass man da, ne, Zeit hat, um nochmal in die Revision zu gehen und nochmal nachzudenken und so. Aber es ist einfach, es ist ein anderes Mindset, so, ja.
Was wir tatsächlich auch wieder im Kontext der Wissenschaftsallianz festgestellt haben, dass, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind manchmal echt in der nerdig Ecke, ne? So, also machen wir uns nichts vor.
Wollte ich so nicht sagen, aber danke.
Ja, nee, ist schon okay. Das ist eine Selbstanzeige. Das ist in Ordnung. Aber was ich immer wieder festgestellt habe, bei aller vielleicht teilweise auch berechtigten Nerdigkeit, wenn die Authentizität Oberhand gewinnt und tatsächlich sichtbar wird, die persönliche Begeisterung über das, was man macht und wie man es macht und das erklären zu können, die gehen alle auf wie eine Blume, um es mal so rum zu formulieren an der Stelle. Und das ist, das öffnet Herzen. Das haben wir immer wieder festgestellt, weil wir verschiedene Veranstaltungsformate tatsächlich auch anbieten, zum Beispiel den Mensa Science Shop, Werbeblock. niederschwellig und kostenlos für die Stadtgesellschaft. Und es ist nicht jedem gegeben, da muss man manchmal ein bisschen moderierend mit begleiten, um so ein bisschen Übersetzungsarbeit zu leisten, aber das gelingt auch uns immer besser und dann ist spätestens so ein Tandem, aber vielen, denen das gar nicht so bewusst ist, die können das auch ganz alleine. Sobald die in ihrem Home-Turf unterwegs sind und da ein bisschen drüber erzählen können und der interessant genug ist, dann muss man schon ein bisschen gucken, dass das Thema dann auch das auch zieht, dann kommt dieser Funke rüber. Und das, ich würde sofort sagen, das hängt tatsächlich in der Kombination, da kann das trockenste Thema rüberkommen oder man denkt, es ist das trockenste Thema. Ich könnte Beispiele bringen, ohne endlich mich selber begeistern, weil ich es aufgegriffen habe. Kommt rüber als spannende Story. Nämlich, die Leute können plötzlich eine Geschichte erzählen, womit andere was anfangen können, die einen Sinn hat und die diese Begeisterung transportiert. Und das ist einfach wunderschön. Ja? Den Leuten muss man nur eine Bühne geben, manchmal. Klappt nicht immer, wenn es schief geht, geht es auch richtig schief. Gut, das ist dann halt so. Dafür braucht man dann die Moderation, die das dann irgendwie wieder einfängt. Aber das kann auch funktionieren.
Ich glaube, das war jetzt ein Hint an dich.
Ja,
das
war dein Cue. Weißt du, was eigentlich war dieser Funke, der überspringen muss? Und das ist ja auch hier die Frage immer bei Gemischte Tüte. Ist es ein Match? Ist der Funke zwischen euch übergesprungen? Und könntet ihr vielleicht jetzt schon direkt sagen, was ihr gemeinsam für Ideen entwickeln könntet, wenn ihr euch nochmal treffen solltet?
Ich finde auf jeden Fall, naja, ich war ja hier, ich war selber in dem Bereich quasi tätig und gerade mit der Wissenschaftsallianz und so, das habe ich natürlich alles mitbekommen, ja, und das ist ja auch so ein bisschen meine Homebase, wäre zu viel gesagt, weil es zu sehr in der Vergangenheit liegt, aber das ist das, woher ich komme, ja, und das sind natürlich auch Themen, die mich umtreiben, auch bis heute, ja, also Thema Fake News und Wissensvermittlung und all das, das sind auch Themen, die natürlich für mich relevant sind, ja.
Aber wenn so eine konkrete Idee?
Eine konkrete Idee, wir machen einen Film fürs Fraunhofer, hallo.
Und wie, was wäre denn, hast du vielleicht schon direkt so einen Film im Kopf, wo man sagt, was wäre anders als die Tür geht auf, da sind Menschen, die irgendwie noch durch eine Tür gehen oder sowas? Also gibt es so eine, wie würdest du es anders erzählen?
Oh, okay, da müssen also da ist ja mal ein bisschen
ich
mehr.
Ich hätte eine Idee.
Ja, okay,
genau. Dann. Also ich glaube, die Kombination, was wir vorhin schon hatten, die Kombination, nee, also kann eine keine bescheuerte Idee sein. Ich habe jede Menge bescheuerte Ideen. Also das ist schon in Ordnung, man kann auch Nein sagen. Aber tatsächlich, diese Verknüpfung zwischen den beteiligten Personen und Persönlichkeiten. Ne? Also ich habe das Vorrecht, roundabout 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die haben alle ihre Persönlichkeit, die haben alle ihre persönlichen Geschichten. Und natürlich ist es total spannend zuzuhören, warum die überhaupt bei uns arbeiten. Ne? Also warum das überhaupt interessant ist. Wenn es interessant ist, wenn nicht, dann gehe ich meistens weiter. Das würde ich gar nicht so sehr wissen. Aber das ist allerseltensten Fällen der Fall. Und natürlich die Geschichte plötzlich über den persönlichen Blickwinkel zu erzählen. Ich glaube, das kriegt plötzlich einen ganz anderen Twist, eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Aussage vielleicht auch mit diesem Blick ein Stück weit weg von der Technikzentriertheit her mit der Fragestellung, was macht das mit Menschen? Warum ist das überhaupt? Also wir schreiben bei uns tatsächlich drüber den Anspruch, wir wollen einen Unterschied machen. Englisch making the difference. Ne? Und warum machen wir das? Wir haben schon den Wunsch, zumindest so ein bisschen in der Westentasche, wir möchten einen Beitrag zur positiven Veränderung unserer Welt. Das hört sich jetzt echt schwulstig an irgendwo an der Stelle, aber ich glaube, das ist ein Antrieb für mich, den würde ich sofort unterschreiben. Den versuchen wir immer wieder gerecht zu werden. Das klappt nicht immer, wir wissen das alle im Alltag heraus. Aber die Frage ist natürlich, die Welt zu verändern, ist ja erstmal ganz vielleicht ein hehres Ziel und sowas. Aber für die Menschen und mit den Menschen. Und das fängt mit den Menschen halt mal an und hört damit auf. Und deshalb das in den Fokus zu rücken, finde ich total spannend. Und dann ist die Technik irgendwie das Beiwerk, was daraus kommt. Das wird so cool werden.
Mein Standard-Icebreaker bei WissenschaftlerInnen, wenn ich mit denen zusammen drehe, ist dann immer, was ist denn das Faszinierendste an ihrem Job? Oder warum machen sie den Job eigentlich? Und dann fängt es an. Ne? Also dieses ganze, der theoretische Überbau ist so sekundär in dem Moment. Und es geht halt wirklich um die Vision. Mhm. Und dann fangen die Augen an zu strahlen.
Mhm. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie erzählt man das dann, dass die Leute dranbleiben? Also wenn du jetzt so eine Geschichte hast, man geht ja von Schreibtisch zu Schreibtisch, was musst du da, wie musst du es umsetzen, dass das dann online first für die jungen Leute, die nur noch 3 Sekunden auf dem Handy
gucken? Na, ich glaube, was halt ohnehin schon mal trägt, ist einfach Leute, Menschen. Ja? Menschen interessieren sich für Menschen. Das ist eine ganz einfache Medienregel. Und von daher ist das schon mal, das Grundkonzept ist schon mal gut.
Mhm. Okay, Michael. Mhm.
Und dann muss man halt die passenden Bilder finden und die müssen natürlich immer wieder überraschen und auch eben abstrakte und schwierige Zusammenhänge einfach visuell einfach darstellen.
Mhm. Und hast du jetzt noch eine Idee, Michael? Also das war eine, ne? Also es gibt einen Film über das Fraunhofer hier in Mainz. Mhm, genau. Check. Mhm. Wenn du so Violas Kompetenzen siehst.
Was ich tatsächlich faszinierend fände, ist, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Mainzer Wissenschaftsallianz? Wenn ich jetzt die Umfrage gemacht hätte, hat davon jemand schon mal gehört hier im Raum? Mhm, okay.
Den Markt, den Wissenschaftsmarkt, der ist mir ein Thema.
Also okay, immerhin schon mal. Ne? Aber wer dahinter steckt, also wenn, haben wir Glück, dass wir zumindest als Organisator, aber was da noch dahinter steckt, das ist noch viel, viel mehr, da fehlt es an Sichtbarkeit. Und eine Möglichkeit ist natürlich unser bestes Steckenpferd, nämlich den Wissenschaftsmarkt, als Vehikel zu nutzen, um auch dafür mehr Bekanntheit und damit natürlich die Tür zu öffnen zu mehr Akzeptanz oder überhaupt erstmal Wahrnehmung. Und wir möchten das immer gerne positiv machen. Was mich tatsächlich umtreibt, also ich glaube in den Medienwelten, ich glaube am einfachsten, am schnellsten und am intensivsten kann man Geld mit den negativen Dingen machen, mit Skandalen, mit den Aufregern, um es mal so zu sagen, mit den Provokationen. Das erleben wir heute an allen Ecken und Enden. Das ist ja schon fast ein Weltmotiv geworden mittlerweile, leider. Ich bin jemand tatsächlich, der ist so ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber ich bin halt nur Wissenschaftler, Nerdigkeit habe ich schon erwähnt, von daher darf ich das, der mit Star Trek groß geworden ist. Und die Idee von Star Trek, ich weiß nicht, wer das kennt hier,
na klar,
ist eine Zukunftsvision, die durch und durch, das ist nicht alles einfach, aber sie ist positiv. Die Menschheit hat irgendwie so die ganzen Schwachsinn, mit dem wir uns momentan beschäftigen. Angefangen von Autokratien, das Missgunst und den ganzen Zeugs und sowas. Das gibt es natürlich auf der menschlichen Ebene immer noch ein Stück weit. Aber rein organisatorisch haben wir das hinter uns gelassen. Also dieses bisschen Utopische an der Geschichte finde ich total faszinierend. Das kann nur funktionieren, wenn wir uns eher auf das fokussieren und das herausarbeiten, was uns an Gutem mitgegeben ist. Und der andere Weg ist halt so einfach. Und in der Wissenschaft ist der sofort auf eine gewisse Art und Weise tödlich. Ne? Weil das diskreditiert noch mehr und dieser Weg zurück ist nicht ganz einfach. Also das Fokussieren auf die positiven Aspekte dabei ist anstrengend, schwierig und das würde ich gerne versuchen.
Ja, es gibt einen Begriff im öffentlich-rechtlichen Journalismus, ich würde sagen, es ist hauptsächlich öffentlich-rechtlich, über die Privaten weiß ich auch gar nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall nennt sich das konstruktiver Journalismus.
Cool, bin ich dabei.
Und dann, genau, das ist im Prinzip genau dieses Konzept. Mhm. Also Lösungsansätze, wo Probleme sind, nicht die Probleme behandeln, sondern die Lösungsansätze und immer irgendwie einen optimistischen Ausblick zu geben.
Und auch dann gerne kritisch, ne? Aber solange
das verbessert. Ja, ich war lange Zeit, war ich diesem konstruktiven Journalismus sehr kritisch gegenüber, weil ich einfach immer so den Eindruck hatte, okay, man kann den Zuschauern das nicht zumuten, ne? Dass auch mal was irgendwie ambivalent ist oder auch was Angst macht einfach, ja. Also man kann nicht zu jedem irgendwie einen positiven Twist am Ende irgendwie hinbiegen, damit sich jeder irgendwie besser fühlt. Aber ich muss auch sagen, mit zunehmender Altersmilde und vielleicht auch den zunehmenden Krisen auf dieser Welt bin ich da sehr weich geworden und ich bin mittlerweile ein sehr großer Anhänger von konstruktivem Journalismus.
Werdet ihr euch wiedersehen?
Ich hoffe es. Ich meine, welcher Mainzer Forscher, okay, das jetzt vielleicht, passt vielleicht nicht hierher, aber ich meine, wir sind beide Mainzer und Wissenschaftsmarkt bin ich natürlich immer, um auch alte Kollegen wieder zu treffen.
Die Einladung steht und dann werden wir den Kontakt sicherlich aufrechterhalten. Mindestens mal darüber, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr möglich.
Mhm. Dann freuen wir uns sehr, dass wir hier wieder ein Match hinbekommen haben. Filmbranche trifft Wissenschaft und wir haben gelernt, die Wissenschaft möchte, dass ihre Geschichten erzählt werden und die Filmbranche erzählt genau diese Geschichten, dass die Leute dranbleiben. Ganz toll. Danke, dass ihr zu Gast wart, Professor Michael Maskos und Viola Löffler.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Daniela. Vielen Dank, Viola. Hat mich gefreut.
Ja, mich auch.
Tschüss.
Ciao.
Wiedersehen.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.